So, jetzt leuchtet alles. Hey, moin. Gesundes neues Jahr. Schön, dass Sie da sind. Und es geht gleich wieder los, oder? Wir sind noch mittendrin im Kapitel 4 über Polynome. Und ich würde sagen, nicht lang fackeln, oder? Ich erinnere Sie zwischendurch an ganz viel. Und morgen ist Fragestunde. Morgen um 16 Uhr. Wenn Sie also unterwegs jetzt Fragen haben oder einfach ganz viel vergessen haben über die Weihnachtspause, schreiben Sie alles auf und dann können Sie mich morgen Nachmittag ausfragen. Okay? Sind wir bereit? Wir wiederholen nochmal kurz, was am Ende des letzten Jahres geschehen ist. Da haben wir zum Beispiel Lemma 4.10 bewiesen. Tolles Lemma, das wir heute auch direkt verwenden. Wenn wir mit einem primitiven Polynom in Rx anfangen, dann ist Irreduzibilität in dem Polynomring Rx dasselbe wie Irreduzibilität im Polynomring über einen Quotientenkörper. Kann man ganz toll anwenden auf Z und Q. Und hier kommt eine kleine Folgerung daraus. Wenn wir jetzt mit einem primitiven, irreduziblen Polynom in Zx anfangen, dann wissen wir, dass dieses Polynom auch in Qx irreduzibel ist. Und das ist total wertvoll, denn so im Allgemeinen ist Irreduzibilität in Zx und Qx nicht dasselbe. Und ich würde Ihnen auch dringend empfehlen, sich Gegenbeispiele in beide Richtungen zu überlegen. Heißer Tipp. Aber diese Folgerung sagt uns, unter gewissen Umständen haben wir eben doch Irreduzibilität in dem einen Ring, genau dann, wenn wir es im anderen haben. Und damit komme ich zu Satz 4.12. Das ist der letzte große Satz im Kapitel 4. Und da zeigen wir, dass über faktoriellen Ringen die Polynomringe selber auch faktoriell sind. Das heißt, dass wir jetzt haufenweise tolle Beispiele für faktorielle Ringe kriegen. Und wie wir am Ende des Kapitels sehen werden, kriegen wir dann auch endlich ein Beispiel für einen Ring, der faktoriell ist, aber kein Hauptidealring. Darauf warten wir noch. So, los geht's. Hier steht die Aussage. Wir fangen mit einem faktoriellen Ring R an, wollen zeigen, dass der Polynomring faktoriell ist. Und ich habe Ihnen schon ein paar Hinweise da in Ihr Skript geschrieben, in Ihr Kurzskript, damit Sie nicht alles von der Tafel abschreiben müssen. Insbesondere werden wir ein paar Spezialfälle los und überlegen so ein bisschen, wie das Setup aussehen wird. Denn in diesem Beweis möchte ich benutzen, wie gesagt, sobald wir Spezialfälle losgeworden sind, dass wir einen Quotientenkörper zur Verfügung haben und dass wir mit dem arbeiten können, denn Polynomringe über Körpern sind euklidisch, insbesondere faktoriell, das heißt, da wissen wir schon alles, was wir wissen wollen und dann müssen wir das nur noch irgendwie übertragen auf den möglicherweise kleineren Ring Rx. Das ist die Strategie für den Beweis. Also gucken wir los. R ist faktoriell nach Voraussetzung, also ein Integritätsbereich, deswegen ist Rx auch ein Integritätsbereich, das ist gut, denn das gehört ja zur Definition eines faktoriellen Rings dazu. Wir erinnern uns, Fr 1, 2, 3, und das erste war, der Ring ist überhaupt ein Integritätsbereich. Hammer. Jetzt könnte der aber langweilig sein, R könnte nämlich einfach der Nullring sein. Macht nichts, dann ist der Polynomring auch langweilig und wir haben nichts zu zeigen. Ab jetzt sei es also alles nicht langweilig. Insbesondere hat R mindestens zwei Elemente. Und wenn wir einen Integritätsbereich mit mindestens zwei Elementen haben, dann kommt Satz 4.6 und sagt, wir haben einen Quotientenkörper. Yay, yeah, da will ich hin. Ich will also dann gleich den Quotientenkörper kanen, den wir uns hernehmen, in dem R drin liegt. Und dann sage ich auch nur noch K dazu. Und wir werden voraussetzen oder wir werden benutzen, dass Kx faktoriell ist. So, was wissen wir noch alles? Was können wir jetzt von Anfang an abhaken, bevor wir überhaupt mit dem Beweis richtig loslegen? Naja, wenn wir zeigen wollen, dass Rx faktoriell ist, dann wollen wir ja jetzt nur noch Fr 2 und 3 zeigen. Das heißt, wir brauchen nur noch für Elemente, die nicht 0 sind, eine eindeutige Zerlegung in Einheiten und Irreduzible. So, wenn jetzt mein kleines Kerlchen, was ich mir daher nehme, aus dem Ring R kommt, und da irreduzibel ist, dann weiß ich, dass das Element in Rx auch irreduzibel ist. Das heißt, um diese Leute muss ich mich nicht kümmern. Und das heißt, wir haben jetzt quasi drei Fälle, wenn wir uns aus Rx ein Element hernehmen. Es könnte 0 sein, das ist uns egal. Es könnte ein Polynom vom Grad 0 sein, also ein konstantes, nicht 0 Polynom. Dann ist aber einfach ein Element aus R. Und R ist faktoriell, das heißt, da haben wir schon eine Zerlegung. Interessant wird es erst, wenn der Grad vom Polynom mindestens 1 ist. Da müssen wir jetzt anfangen, Dinge zu zeigen. Okay, das ist die erste wichtige Sache, die ich hier aufgeschrieben habe. Wir gucken uns gleich nur Polynome von mindestens Grad 1 an. Und da müssen wir aber jetzt wirklich beides machen. Wir müssen die Existenz einer Zerlegung zeigen und wir müssen die Eindeutigkeit zeigen. Und was hier auch steht und was ich vorhin schon gesagt habe, ist, dass wir einen Quotientenkörper zur Verfügung haben für unseren Ring R. Das heißt, wir können in dem Polynomring über den Quotientenkörper arbeiten und über den wissen wir schon ganz viel. So, das alles steht hier. Ich habe alles auch nochmal erklärt. Und diese größere Lücke zeigt mir, genau, dass wir jetzt die Existenz machen und die Eindeutigkeit machen wir danach. Und jetzt gehe ich an die Tafel und ich muss mich wieder daran gewöhnen, hier alles umzuschalten. Das ist links. Und ich brauche Tee. Oh, und die Sonne scheint hier sehr hell rein. Wenn sie da irgendwas blendet, dann beschweren Sie sich bitte. Dann versuche ich das zu lösen. Okay, und ich wiederhole zwischendurch Begriffe und bitte melden, wenn ich irgendwas vergessen habe oder zu schnell bin. Gut, wir haben schon das Ganze vorgeplänkelt. Ich schreibe das nochmal hin. Situation geht, R und K, Polynome, man schreibt irgendwas als was Primitives, mal irgendeinen Vorfaktor, bla bla bla. Ich werde Ihnen das einfach nochmal kurz zeigen, damit Sie drauf gucken können. Lemma 4.9, da verwenden wir jetzt mehrere Teile immer mal. Sehr nützliches Teil-Lemma. Jetzt von Teil B. Teil B sagt uns, dass wir diese Polynome T1 bis Tn schreiben können als was Primitives aus Rx. Mal ein Vorfaktor, der ist ein Körper K. Von I aus 1 und 10 seien mit Lemma 4.9b. Ja, was brauche ich da? Ich brauche Polynome und Vorfaktoren. Die Polynome in Q. Das heißt, QI für P. Dann kann ich jetzt die ganzen Vorfaktoren, diese Ks, zusammenfassen. Und ich kann diese ganzen Qs zusammenfassen. Und jetzt wird es interessant. Wenn ich die ganzen Qs zusammenfasse, habe ich da ja ein Produkt von primitiven Polynomen. Und wir wissen, das war dann mal 4,8, denke ich. Irgendwo wird es stehen, ich finde es gleich. Dass das Produkt von primitiven Polynomen auch wieder primitiv ist. Das haben wir auch in den letzten Jahren gezeigt. Genau, Gaußsches Lemma, Lemma 4,8. Also K ist das Produkt von diesen Ks. Was habe ich da? Dann kann ich P schreiben als K mal Produkt dieser Qs. Ups, nicht Q, sondern Qn. Und was weiß ich jetzt? Na, das ganze Ding P kommt aus der X. Ich weiß, dass K aus K kommt, aus dem Körper. Und ich weiß, dass das Produkt primitiv ist. Mit der Magie. Und jetzt kommt wieder der Lemma 4,9, und zwar Teil C. Wenn ich ein primitives Polynom habe und wenn das mit einem Körperelement multipliziert in Rx liegt, dann ist das Körperelement aus dem Ring. Also folgt jetzt eine Lemma 4,9 B. C, Verzeihung. Und zwar genau wegen dieser Konstellation, deswegen habe ich das auch so hingeschrieben. P kommt aus diesem Polynomring. Dieses Polynom hier ist primitiv, wegen Lemma 4,8. Der Vorfaktor kommt aus K, also alles genauso wie in Lemma 4,9 Teil C. Und dann folgt K. Kriegt dann R. Innerhalb von R haben wir eine Zerlegung und Einheiten. Das heißt, um dieses K müssen wir uns jetzt keine Sorgen mehr machen. Was ist mit dem Rest? Na, diese Polynome kommen aus Rx. Das ist schon mal gut. Aber sind die denn auch irgendwie Ziele? Na, da können wir mal gucken. Hier steht, dass die Qs sich von den Ts nur um eine Einheit im Polynom in Kx unterscheiden. Und die T's waren im Polynom in Kx irreduzibel. Wenn ich assoziiert zu einem irreduziblen Polynom bin, bin ich selber auch irreduzibel. Aha, also sind die Q's irreduzibel. Und sie sind primitiv. Das heißt, die Irreduzibilität von Kx überträgt sich auf die Irreduzibilität in Rx. Das war Lemma 4,10, deswegen habe ich das vorhin nochmal wiederholt. Das ist ganz wichtig, dass das primitiv ist. Jetzt versuche ich das, was ich gerade gesagt habe, irgendwie hinzuschreiben. Wir sind dann nicht fertig. In den ersten Teil des Beweises, die Existenz einer Zerlegung haben wir dann geschafft. Schreib das hin. Da. Und die TI sind irreduzibel, das steht da oben. Jetzt sind also die QI auch irreduzibel. Irreduzibel. Hier haben wir diesen Vorfaktor K,
der aus dem Ring R kommt und da irgendwie sich schreiben lässt als Produkt von Einheiten und Irreduziblen. Und dann haben wir die ganzen anderen Leute und das sind Irreduzible Premium aus der X. Also haben wir insgesamt eine Zerlegung in Einheiten und Irreduzible in der X. Das war FR2, also die Existenz einer Zerlegung. Und jetzt müssen wir noch was zur Eindeutigkeit machen. Da lasse ich jetzt aber mal kurz
atmen und was fragen und dann gucken wir uns an, was ich da schon vorbereitet habe an Notation. Ja, bitte.
Wir hatten ja jetzt gesagt, dass dieses K eine Einheit ist.
Mhm. Nicht? Nee. Ich habe nur gesagt, dass K aus dem Ring R kommt. Ursprünglich kam K ja aus dem Körper K, denn es ist ja das Produkt von diesen kleinen Vorfaktoren, die alle aus K kamen. Aber dann kommt Lennart G9C und sagt, wenn man so eine Konstellation hat und rechts steht ein primitives Polynom und das ganze Ding aus der X, dann muss der Vorfaktor aus R sein. Deswegen ist es aus R. Aber es ist nicht unbedingt eine Einheit für Sie. Es ist eine Einheit in K. Nicht unbedingt in R. Und wenn Sie sich das veranschaulichen wollen, dann denken Sie an Z und an Q. Zum Beispiel könnte dieses K die Zahl 2 sein. Das ist im Körper Q eine Einheit, denn es gibt ja Einheit. Aber in Z ist es keine. Okay, das heißt, als ich gesagt habe, dass es eine Einheit ist, da bezog sich das mit Sicherheit auf den Körper K. Da ist es eine. Deswegen haben wir das mit der Assoziiertheit. Diese ganzen KI sind Einheiten in K. Und deswegen habe ich diese Assoziiertheit, aber die habe ich in KX. Und in dem Moment, wo wir dann wechseln in den Ring KX, da wissen wir nicht mehr. Also von diesem K wissen wir nicht, ob es eine Einheit ist oder nicht. Wir wissen nur, es ist nicht 0 und es ist ein konstantes Tun. Und wenn das dann jetzt, ich denke nach Z, wenn das jetzt nicht 2 wäre, sondern zum Beispiel 10, dann müssten wir das jetzt ja in dem Z auch noch in Einheiten irreduzibel zerlegen, also als 2 mal 5 schreiben. Das heißt, es ist auch relevant, dass wir das jetzt noch zerlegen können. Und der Rest kommt dann von den Polynomen, die gerade müssen sein. Ergibt es Sinn? Was haben wir noch für Fragen, bevor wir die Eindeutigkeit machen?
Ja, ich weiß, es ist jetzt viel. Hier kommt das komplette Kapitel 4 nochmal mit Macht zurück. Aber es war ja klar, dass wir da jetzt wieder einsteigen und dass wir das Kapitel jetzt zu Ende bringen. Trotzdem möchte ich nochmal schauen, ob es noch Fragen gibt bis hierhin. Das war jetzt die Existenz einer Zerlegung. Dann kommt jetzt die Eindeutigkeit. Das heißt, ich gehe zurück in die Notizen zum Satz. Hier sind sie. Und jetzt müssen wir uns noch angucken, ob so eine Zerlegung, wenn wir die finden, in Einheiten und Irreduzible eindeutig ist, in dem Sinne, wie wir das halt fordern. Also eindeutig bis auf die Reihenfolge der Faktoren und bis auf Multiplikation mit Einheiten. Und dazu nehme ich mir jetzt ein von Null verschiedenes Polynom her. Ich weiß schon, dass es Zerlegungen gibt, das haben wir gerade gezeigt. Das heißt, ich kann mir dann gleich 2 Zerlegungen hernehmen und kann die vergleichen. Aber bevor wir das machen, möchte ich noch einmal gucken, was für Sonderfälle wir denn schon ausschließen können. Also, unser Polynom ist natürlich nicht Null. Denn dafür fordern wir ja nichts. Und wenn das Polynom selber eine Einheit ist oder wenn das selber irreduzibel ist, dann kann ich das ja einfach hinschreiben. Dann habe ich meine Zerlegung und die kann dann auch nicht groß anders aussehen. Interessant wird es also erst, wenn das Polynom mindestens Grad 1 hat und, stimmt das? Nee, es könnte auch konstant sein. Ich denke wieder an Z. Das Polynom könnte konstant die Zahl 10 sein. Aber dann würde ich ja einfach die Zerlegung benutzen, die ich im Ring Z habe und dafür brauche ich Zx nicht. Worauf ich hinaus will, ist, dass wenn P selber eine Einheit oder irreduzibel ist, dass wir dann die Eindeutigkeit nicht mehr zeigen müssen, denn wir können das Polynom dann ja einfach hinschreiben, das ist eine eigene Zerlegung. Deswegen kann ich jetzt bei der Notation, die ich mir hernehme, davon ausgehen, dass diese ganzen Sachen, die da stehen, auch wirklich vorkommen. Das heißt, ich schreibe jetzt 2 Zerlegungen hin, für P in Einheiten und Irreduzible, die theoretisch unterschiedlich sein könnten. Das heißt, ich wähle die Notation so, dass ich im Prinzip unterschiedliche Sachen und auch unterschiedlich viele beteiligte Ringelemente benutzen kann. Und dann müssen wir zeigen, nein, 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 wir brauchen nicht unterschiedlich viele, wir brauchen gleich viele irreduzible Elemente und die Irreduziblen, die da stehen, sind auch irgendwie zueinander assoziiert. Ansonsten wären die Zerlegungen ja zu unterschiedlich für das, was wir in faktoriellen Ringen fordern. Und daher kommt die Notation, die da jetzt steht. Ich fange also mit so einem Polynom P an und schreibe es 2-mal hin. Einmal als Produkt von A1 bis AK und Q1 bis Qn. A1 bis AK sind dabei Elemente, die einfach aus dem Ring kommen, also konstante Polynome, die nicht 0 sind. Und die anderen Leute, Q1 bis Qn, sollen irreduzible Polynome sein, die mindestens Grad 1 haben. Das heißt, ich unterscheide zwischen den Leuten, die aus dem Ring selber kommen und den Leuten, die richtige, interessante Polynome sind, sozusagen. Und dann mache ich das nochmal. Bei der zweiten Zerlegung mache ich das auch so, dass ich diese Vorfaktoren B1 bis BL, also die konstanten Polynome, trenne von den Polynomen, die mindestens Grad 1 haben. Wir sehen gleich, warum ich das mache. Jetzt geht es erstmal nur darum, ob diese Notation für Sie so Sinn ergibt. Vorne die kleinen Buchstaben sind die Ringelemente. Die Großbuchstaben kennzeichnen die Polynome vom Grad mindestens 1. Und es sollen beides Zerlegungen in irreduzible Elemente sein. Das ist wichtig. Wir wollen jetzt ja sehen, wie unterschiedlich die sein können. Okay? Das heißt, die kleinen Buchstaben sind irreduzibel im Ring und die Großbuchstaben-Polynome sind auch irreduzibel. Das ist noch wichtig. Alles klar, was müssen wir zeigen? Wir müssen zeigen, k gleich l, das heißt, die aus dem Ring kommenden Elemente sind gleich viele und zueinander assoziiert. Und n gleich m, das heißt, die Polynome vom Grad mindestens 1 sind auch gleich viele und sind auch zueinander assoziiert. Das ist jetzt unser Job, das noch zu legen. Okay, ja?
Warum können wir zwei Zerlegungen von p haben? Sind wir nicht mit dem Faktoriellen
oder? Nee, wir zeigen gerade, dass der faktoriell ist.
Ach so.
Wir sind jetzt an Rx und bei Rx wissen wir noch nicht, dass es faktoriell ist. Wir haben bisher nur Zerlegungen gefunden, aber wissen noch nicht, wie eindeutig die sind. Und jetzt gucken wir, schreiben zwei Zerlegungen hin, von denen wir noch nicht wissen, dass die gleich sind. Ja, genau. Dankeschön. Ich gucke mal, ob es noch mehr Fragen gibt, bevor ich wieder darüber renne. Aber hoffentlich ergibt jetzt die Notation Sinn, warum ich das so aufteile.
Das habe ich gerade alles schon gesagt. Die Zerlegungen, die da stehen, sind jetzt auch Zerlegungen in Kx, wobei aber noch nicht ganz klar ist, was sich da wie verhält. Also, wir wissen, dass die Polynome ihren Grad behalten natürlich. Und wir wissen, dass diese konstanten Leute, A1 bis AK und B1 bis BL, von 0 verschieden sind und deswegen werden das im Körper K dann Einheiten. Aber die restlichen Polynome haben ja immer noch Grad mindestens 1, das heißt, da geht es um die Frage, ob die irreduzibel bleiben und ob wir benutzen können, dass Kx faktoriell ist, dass wir da deswegen die Eindeutigkeit schon haben. Das ist jetzt die nächste Frage. Ja.
Woher wissen wir, dass A1 bis AK und B1
wenn da irgendwas 0 wäre, dann wäre P das Nullpolynom und irgendwo da oben steht, dass das nicht ist.
Ah.
Genau, ja, gute Frage. Noch mehr? Dann versuche ich mal ein bisschen was von dem, was ich gerade erzählt habe, hinzuschreiben. A1 bis AL und B1 bis A sind Einheiten in K. Insbesondere sind das auch alles von 0 verschiedene Elementen, dann kann ich jetzt ein Element definieren, nämlich C. Das soll nämlich sein das Produkt der A's. Auch ein Körperelement, multipliziert mit dem Inversen von dem Produkt der B's. Und das existiert, weil die ganzen Leute nicht 0 sind. Und bei kleinen Körper. Ich habe die Hand gesehen, kleinen Moment. Yes.
Ich würde fragen, ob ich vielleicht bei A und D, also K und L tauschen können, so wie es halt auch im Skript drin steht. Weil das verwirrt mich jetzt schon so ein bisschen. Also am Anfang ist halt AL.
A1 bis AK.
A1 bis AK.
Kann ich das hier nicht so? Ach so! Ah. Ja, da ist es richtig, deswegen war ich verwirrt. Ja, vielen Dank, Sie haben natürlich recht. Das soll ich auf keinen Fall tauschen. Nein, wollen wir alle nicht. Danke fürs Aufpassen. Dafür habe ich jetzt vergessen, was ich jetzt nächstes sagen wollte. Am Blick. Das habe ich alles erklärt. Als nächstes möchte ich erklären, warum die Qs und die S in Kx irreduzibel bleiben. Und dazu müssen wir einmal kurz nachdenken. Die sind ja nach Voraussetzung irreduzibel in Rx. So haben wir die gewählt. Ich behaupte jetzt. Oh, noch mal.
Wie sind wir jetzt nochmal drauf gekommen, dass A1 bis AK und B1 bis B Einheiten in K sind? Weil das ja
Und das sind ja Elemente aus dem Ring. Und die liegen im Körper. Das heißt, es sind Polynome von Grad 0. Und in einem Körper sind ja alle von 0 verschiedenen Körperelementen ein. Das ist eine Gruppe mit der Multiplikation, wenn wir die nur rausschreiben. Das war schon immer so. Nochmal?
Ja.
Oh, es war rein. Ich lasse sie nicht aus, ich verstehe das wirklich sehr, sehr gut. Wir sind in einem Körper. Alle Elemente, die nicht Null sind, haben bezüglich der Multiplikation einen Wert. Sind wir uns da einig? Das ist ein Körper. So, wenn ich jetzt weiß, dass ich bezüglich der Multiplikation einen Wert habe, dann habe ich da ja so ein Kuppelchen. Und wenn ich die beiden Multiplikationen verknüpfe, kommt das einzige Element raus. Also bin ich eine Einheit. Ah! Ach so! Genau. Ja, das sei gut. Ja, bitte alle zusammen nachfragen und bitte auch an all diesen Stellen nochmal Lesezeichen setzen. Wir können nämlich morgen in der Fragestunde das alles nochmal in beliebiger Genauigkeit wiederholen. Dafür ist sie ja da. Die ist ja extra so da, dass wir nochmal reinkommen und uns erinnern können. Denn manches ist jetzt vielleicht einfach von Keksen und Glühwein ein bisschen in den Hintergrund gedrückt worden. Das ist halt eben. Und wieder habe ich vergessen, wie war. Die Qs und die S kommen aus Rx und sind irreduzibel. Ach nein, ich will zeigen, dass sie primitiv sind. Angenommen, irgendwas davon wäre nicht primitiv, dann hätten wir da jetzt den DGT der ganzen Koeffizienten, den könnten wir rausziehen, aber dann wäre das Ding ja nicht mehr irreduzibel. Dann könnte es ja faktorisieren als sowas Konstantes mal das Polynom, was halt übrig bleibt. Das heißt, aus der Irreduzibilität in Rx folgt, dass die Leute in Rx primitiv sind. Und jetzt machen Sie sich überall Fragezeichen dran, wo Sie jetzt so denken, hä? Oder wo es ein bisschen zu schnell geht. Denn morgen können wir dann überall da nochmal Beispiele angucken und das Ganze natürlich ausnutzen. Das ist, wie gesagt, die Idee der Fragestellung war, dass wir das da machen können. Okay, und bei dem Übergang von Rx nach Kx und bei der Primitivität, die dann dafür sorgt, dass die Irreduzibilität erhalten bleibt, da verwende ich wieder unser tolles Lemma 14. Das heißt also, dass diese Zerlegungen, die wir jetzt haben, diese beiden, die da stehen, gar nicht so weit weg sind von Zerlegungen in Einheiten mit irreduzibler in Kx, beziehungsweise wenn wir es richtig lesen, sind das schon welche. Die A's vorne bei P zusammengefasst sind einfach eine Einheit, die Q's sind irreduzibel. Bei der anderen Zerlegung, die B's zusammengefasst sind einfach eine Einheit, die S. Leute sind irreduzibel. Ha. Ja, aber in Kx können sie sich jetzt nicht besonders doll unterscheiden. Das können wir ja mal aufschreiben. Ich weiche von meinen Notizen ab. Wir werden wechseln, ob es mir gut angeht. Multipliziere ich mit diesen A's, das heißt, ich kriege P raus, aber dann multipliziere ich ja auch noch mit diesem Zeug. Also kriege ich B1 bis BL minus 1 mal P. Wenn ich jetzt auf die andere Zerlegung gucke, wenn ich P mit den Bs und den S schreibe und das jetzt mit diesem Vorfaktor multipliziere, bleibt das Produkt der S übrig. Das ist der Witz. M und N sind jetzt schon gleich, also kann ich hier auch Sn schreiben. Und jetzt, wenn wir es so hingeschrieben haben, dann sehen wir auf der linken Seite C mal irgendein Polynom. Auf der rechten Seite sehen wir irgendein Polynom. Und die Qs sind primitiv, das steht irgendwo. Und die S-Leute auch. Das heißt, hier steht ein primitives Polynom, multipliziert mit einem Körperelement, nämlich mit diesem C, ist so ein Polynom aus Alex. Kommt uns bekannt vor, das ist wieder Lemma 4,9 Teil C. Das Produkt, Q1 ist Qn, das ist primitiv, das ist wieder unser Basislemma, 4,8. Also, und das ist jetzt so ähnlich wie in dem Teil da oben, da können wir genauso argumentieren. Also folgt jetzt mit Lemma 4,9c. Dass dieser Vorfaktor, der hier steht, dieses C, aus dem Ring A kommen muss. Bla 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 bla. Das habe ich alles schon gesagt. Jetzt muss ich einmal draufsperren, denn ich habe doch gerade aus irgendeinem Grund auch gesagt, dass dieses Produkt primitiv ist. S1 ist Sn. Mal gucken, ob das noch jemand sieht. Also hier links haben wir jetzt, dass C aus R kommt. Das ganze Produkt ist also jetzt so ein Polynom aus Rx und dieser Vorfaktor hier aus R. Hier rechts steht auch ein Produkt von Polynomen aus Rx. Und das ist aber jetzt primitiv, was hier steht. Wie kann es sein, dass das primitiv ist, aber dass wir hier trotzdem so einen Vorfaktor haben? Was muss dieser Vorfaktor dann sein? Ja. Eine Einheit mit R. Genau. Seit Primitivität ja heißt, dass die Koeffizienten Teil davon sind. Das heißt, dieses C kann nur eine Einheit sein. Yes, sehr gut. Sogar eine Einheit wäre. Aha. Ja, wenn das so ist, gucken wir mal. Das ist eine Einheit. Das heißt, dieses Produkt unterscheiden sich nur um eine Einheit. Und das heißt, dass sie zueinander assoziiert sind. Ja.
Ursprünglich war bei S mal das N.
Ja, das hat aber schon aufgelöst. Denn n ist m, die Anzahl der Fluss in der S ist gleich, das steht hier, deswegen darf ich ab jetzt Sn schreiben. Ja, aber gut aufgepasst. Das heißt, das ist eine Einheit von R, insbesondere sind diese Produkte, mit denen wir angefangen haben, A1 bis AK. Und dann benutze ich einfach, dass ich ja in R schon weiß, dass das ein faktorieller Ring ist. Das heißt, wenn ich da zwei assoziierte Elemente habe, dann sind auch die Zerlegungen in Einheiten irreduzierbar. Assoziiert in dem Sinne, dass sie sich nur um die Multiplikation mit einer Einheit unterscheiden. Das heißt, K und L müssen gleich sein, die Anzahl der Irreduzierbaren muss gleich sein und die müssen zueinander assoziiert sein. Die Ringelemente A1 bis AK steht da, sind genauso viele wie die Ringelemente B1 bis BL und die sind miteinander assoziiert. Super, das heißt, das ist so eindeutig, wie es sein kann. Und bei den Polynomen von größerem Grad, Q1 bis Qn bzw. S1 bis Sn, haben wir auch gesehen, dass es gleich viele sind und dass sie assoziiert sind. Also haben wir die Einigkeit. Und Sie sehen, wie wir diesen Beweis ständig zwischen Rx und Kx hin und her gegangen sind und wie wir ständig dieses Lemma K9 verwendet haben und Sachen zur Primitivität. Das heißt, die Argumente zeigen Ihnen, was in diesem Kapitel wichtig ist. Heißt natürlich. Okay, dann gucken wir, was wir für Fragen haben. Zwei Hände habe ich schon gesehen. Und los geht's. Ja, Sie zuerst.
Ich habe noch eine Frage. Sie haben geschrieben, da Q1 bis Qn und S1 bis Sn,
wie sind
Primitive?
Genau, das habe ich erklärt.
Ja,
kann ich
das
vielleicht nochmal machen? Kann ich machen und könnte morgen auch ausführlich beweisen in der Fragestunde und in Beispielen machen, kein Problem. Wenn die nicht primitiv wären, dann könnte ich ja so ein GT der Koeffizienten rausziehen und dann hätte ich da eine Zerlegung stehen, wo beide Leute keine Einheiten sind. Das widerspricht der Irreversibilität. Genau, können wir uns morgen gerne genauer machen. Und?
Ganz am Ende wollen jetzt das A1, das AK zu B1 bis BR assoziiert sind.
Genau.
In R.
Dieses C ist ja ein Faktor, um den die sich in R unterscheiden und das ist eine Einheit. Deswegen war es wichtig zu zeigen, dass CNR nicht in der Einheit ist. Genau. Ja, alles sehr gute Fragen.
Alles sehr gute Fragen. Ja, da haben wir schon ein ganz Stück geschafft. Wir sind quasi fertig mit Kapitel 4. Ja?
Aber da steht doch da jetzt ein Doppel in der Tafel, oder?
Was steht doppelt in der Tafel?
Also da steht, der letzte hat den Punkt, insbesondere sind A1, Punkt, den R assoziiert. Und dann folgt das hinten nochmal.
Moment,
ist es woanders assoziiert?
Moment, nein, danke, das ist ein sehr guter Punkt. Hier sind das Multiplikationspunkte. Das Produkt A1 bis AK und das Produkt B1 bis BL, das sind Leute, die in R assoziiert sind. Das eine Element und das andere Element. Hier zähle ich die alle auf, das sind so Kammern. Das ist der kleine Unterschied. Ja, aber sehr gut, ich betreue Sie aufpassen. Danke.
Und, was haben wir noch? Das ist ein großer Satz, ist sehr okay, wenn Sie da noch Fragen haben zum Beweis. Okay, ich sehe keine. Wann immer Sie jetzt einen faktoriellen Ring sehen, kriegen Sie ein weiteres Beispiel für einen faktoriellen Ring geschenkt, indem Sie nämlich den Polynomring dazu betrachten. Insbesondere wissen wir jetzt, und das ist der Abschluss von Kapitel 4. Wieso muss ich hier so lange? Achso. Folgerung 4.13, Zx ist faktoriell. Und wir wissen auch schon, dass Zx kein Hauptidealring ist. Dementsprechend haben wir jetzt endlich in unserer schönen Ringhierarchie ein Beispiel, was die faktoriellen Ringe von den Hauptidealringen trennt. Okay, das war Kapitel 4. Und wie Sie sehen werden, passiert in Kapitel 5 fast gar nichts Spannendes. Ein kurzes, kleines Kapitel, in dem wir nochmal auf das Thema Irreduzibilität schauen. Bevor wir dann endlich, darauf freue ich mich ja schon seit Wochen, zur Zahlentheorie kommen. Schauen wir, was in Kapitel 5 los ist. In Satz 5.1 wiederholen wir Dinge, die wir schon kennen. Und in Teil B formulieren wir das nochmal so, dass es mit dem Rest der Vorlesung bisher nochmal ein bisschen expliziter was zu tun hat. Also, was ist da los? Wir haben einen Körper K. Wir haben ein Polynom, was nicht das Nullpolynom ist. Und dann beginnen wir damit, dass wir feststellen, dass immer dann, wenn wir eine Nullstelle in K finden für unser Polynom, dass dann der Linearfaktor x minus a ein Teiler von dem Polynom ist im Polynomring Kx. Kennen wir aus der Lina, keine Überraschung. Und Sie erinnern sich bestimmt noch, wie wir das benutzt haben, um zu zeigen, dass die Anzahl der Nullstellen in diesem Körper K, mit dem wir angefangen haben, dann deswegen durch den Grad des Polynoms begrenzt ist nach oben. Das ist Teil C. Haben wir auch in der Lina schon gesehen. Steht hier aber nochmal, weil wir jetzt halt gerade über Polynome reden und weil diese Sachen irgendwie nett sind, nochmal zu wissen und auch zum Zitieren. Und jetzt kommt Teil B. Und Teil B haben wir so noch nicht explizit gesehen, deswegen beweisen wir das. In Teil B steht, dass man mit Nullstellen argumentieren kann manchmal, wenn es um das Thema Irreduzibilität geht. So, das ist vielleicht noch. Was steht da? Wenn der Grad meines Polynoms mindestens 2 ist und wenn ich im Körper eine Nullstelle finde, dann kann mein Polynom nicht irreduzibel sein. Sehen Sie warum? Kann mir jemand das Argument sagen? Denken Sie kurz nach. Denn ich glaube, dass Sie das sehen tatsächlich oder sehen könnten. Und dann muss ich gleich nur noch einen Satz an die Tafel schreiben. Ja.
Naja, wenn es eine Nullstelle hat, dann kann man diesen Linearfaktor abspalten.
Okay, das heißt, ich schreibe mein p als x minus a mal irgendwas.
Und wenn es irreduzibel sein sollte, sollte man nicht abspalten können.
Beziehungsweise es geht nur auf langweilige Art, ne? Dann müsste das eine Einheit sein und das andere müsste den gleichen Grad haben wie p. Geht das hier?
Nee.
Und wir sehen gleich noch genauer warum, aber Ihre Intuition ist völlig richtig. Also schreibe ich jetzt einfach Ihre Idee an und das war's. So, A und C kennen wir aus der Linie. Fange ich jetzt genauso an, wie Sie es gesagt haben. Ich spalte den Linearfaktor ab. Eine Nullstelle von P. Und jetzt brauche ich noch so einen Kurfaktor, den nenne ich mal T. Das heißt, ich schreibe P als Linearfaktor x minus a mal T. Dasselbe wie der Grad davon, also was ist der Grad davon? Von x minus a? Zeigen Sie Finger. Ganz schüchtern, so fünf Leute. Ja, genau, der Grad ist 1. Das heißt, der Grad von t muss einer weniger sein als der Grad von p. Aber immer noch mindestens 1, denn p hat ja nach Voraussetzung mindestens Grad 2. Das heißt, diese beiden Leute sind keine Einheiten und deswegen ist es eine Zerlegung, die nicht möglich wäre, wenn P irreduzibel wäre. Ja. Und dann kommt jetzt noch ein kleines Highlight, finde ich jedenfalls, in diesem Polynomthema, nämlich das sogenannte Eisenstein-Kriterium. Ich lasse Sie erst noch mal kurz fertig schreiben und atmen und dann gucken wir uns das an. Das Eisenstein-Kriterium ist ganz toll, ist eins, wenn nicht sogar das Lieblings-Irreduzibilitätskriterium für mich und deswegen freue ich mich schon drauf, das mit Ihnen zu besprechen. Ich würde sogar sagen, wir machen ein winziges Beispiel, bevor wir das beweisen, damit Sie sehen, warum das toll ist. Kann man das nicht lesen oder blendet das?
Also ich blende ein bisschen, aber man kann.
Gut, ansonsten kann ich beim Blenden ja noch ein bisschen was tun, wenn das gleich nötig sein sollte. Hier kommt das Eisenstein-Kriterium. Oder auch Satz 5.2. Wir haben einen faktoriellen Ring, R. Wir haben einen Quotientenkörper dazu, der R enthält. Insbesondere soll R nicht der Nullring sein. Jetzt schnappe ich mein Polynom aus dem Polynomring über den Ring, schreibt es irgendwie hin, die Koeffizienten kriegen Namen, die heißen hier C0 bis Cn und das Ganze soll so sein, dass Cn auch wirklich der Leitkoeffizient ist, also nicht 0, da sollen keine überflüssigen Sachen stehen, so wie immer, manchmal ist es wichtiger, dann schreibe ich es nochmal explizit hin. Und jetzt kommt hier ein interessantes Kriterium, wir schnappen uns ein Primelement aus dem Ring, R, und jetzt soll Folgendes gelten, alle Koeffizienten bis auf den Leitkoeffizienten sollen durch R teilbar sein. Und das Absolutglied, also dieses C0 soll nicht durch R² teilbar sein. Das sind die beiden Sachen, die Sie nachprüfen müssen. Sieht ein bisschen random aus, aber so. Angeblich, wenn das stimmt, dann ist angeblich unser Polynom irreduzibel in Kx, also sogar über dem Körper, nicht nur über dem Ring. Falls es primitiv ist, hat man dann wieder beides. Deswegen wird es auch manchmal nur für primitive Polynome formuliert. Wir werden gleich im Beweis sehen, dass es auch einfacher ist für primitive Polynome, aber eins nach dem anderen. Mini-Beispiel? Mini-Beispiel, um zu glauben, dass es toll ist? Ich habe bestimmt schon wieder vergessen, umzuschalten. Aber das macht nichts, denn ich war an der Tafel, auf der was steht.
Gut. Beispiel. x² - 2x + 6. Niedriges kleines Polynom. Ich weiß nicht, ob jemand sieht, ob es irreduzibel ist oder nicht. Ich sehe es, und zwar wegen Eisenstein. Meine Primzahl ist 2. Ich arbeite in Zx. Da funktioniert alles. Ich habe einen Quotientenkörper für Z, nämlich Q. Das heißt, ich kann das alles anwenden. Und jetzt gucken wir einmal nach, ob alles stimmt. 2 ist eine Primzahl. Check. Also ein Primelement mit Z. 2, Gesundheit. 2 teilt alle Koeffizienten bis auf den Leitkoeffizienten. Der ist anders. Der wird nicht geteilt. Aber die minus 2 wird geteilt und die 6 auch. Das Quadrat von der 2, nämlich 4, teilt nicht das Absolutglied, denn 4 teilt nicht 6 in Z. Also sagt mir der Satz, das Polynom ist irreduzibel. Das ist jetzt noch ganz niedlich, weil es nur Grad 2 hat, da könnte man es auch anders machen, aber so, damit Sie die Idee davon haben, wie das geht. Und dann können Sie losgehen und können sich ganze unendliche Serien von Polynomen hinschreiben, bei denen man jetzt auf einen Blick sieht, dass die irreduzibel sind. Und sonst müsste man dann mühsam lange nachrechnen. Ich hoffe, ich konnte Sie überzeugen, dass es ganz toll ist. Jetzt beweisen wir das. Ja?
Kann man sich für R eigentlich jedes Element des Primes
vorstellen? Ja, ich muss nur gucken, ob es das mit den Koeffizienten kann. Das können normalerweise nicht so viele, aber ich kann es mit allen ausprobieren.
Achso, also es geht nicht mit allen Prim-Dingern, aber wenn man eins findet, ein Prim-Element, was das praktisch erfüllt, dann ist es.
Ja. In dem Moment, wo ich eins finde, was das kann mit den Koeffizienten, und wir sehen dann, das ist ein bisschen speziell, dann ist es irreduzibel. Das ist toll, oder? Das genau. Unglaublich, ja.
Was, wenn man jetzt statt plus 6 am Ende minus 6 nennt?
Selbes Argument, immer noch irreduzibel. Weil der minus 6...
Das sind ja zwei Nullstellen.
Ja, die Frage ist ja wo, ne?
Z, Q, R, C, es gibt so viele Körper.
Ja, ich rede hier nur über Z und Q. Und da ist minus oder plus 6 tatsächlich egal, es geht nur um die Teilbarkeit. Ich sehe schon, wie das anfängt zu rattern bei Ihnen. Das ist toll, genau das wollte ich. Das ist toll. Und das können wir morgen auch noch ganz doll vertiefen, denn natürlich werde ich Sie in der Prüfung nach so Sachen fragen, also nach irgendwelchen Polynomen, und ich werde Sie fragen, wo die überall irreduzibel sind und wo nicht und wie man das alles sehen kann. Und so. Ja.
Ja? Kann man in Z sich als notwendige Bedingung herausnehmen, dass das R quasi kleiner sein muss als alle die Koeffizienten außer den Leitkoeffizienten?
Nee, nicht, wenn man das typische kleiner nimmt, denn wir haben ja Vorzeichen. Aber man kann sich da irgendeine Variante vielleicht überlegen. Ja, können wir morgen drüber reden, wenn wir wollen, in der Fragestunde, und können gucken, ob wir da was zeigen können, um das vielleicht zu vereinfachen.
Ja, genau. Und man kann das Teilen benutzen.
Da, wo das Teilen und sowas wie größer, kleiner irgendwie in Beziehung steht, da könnte man versuchen, so zu argumentieren. Das ist eine gute Idee. Beweisen wir das. Ich bin ein bisschen in Versuchung zu sagen, OBDA ist das Ding primitiv, aber ich möchte Ihnen eigentlich auch zeigen, warum man sich auf den primitiven Fall zurückziehen kann.
Ist das ein Satz?
Ja.
5-2.
Na doch, wir machen das, wir haben genug Zeit. Nach Voraussetzung nochmal einsammeln, was wir alles wissen. Der Ring ist faktoriell, K ist ein Quotientenkörper, unser Polynom hat Grad mindestens 1. Ja. Und was noch? Naja, es ist nicht das Nullpolynom, es ist auch keine Einheit. Das heißt, wenn wir anfangen wollen zu zeigen, dass P irreduzibel in Kx ist, dann geht es jetzt nur noch um die Teiler von P. Es geht also nur noch um die Frage, ob es eine interessante Faktorisierung gibt, ob es eine gibt. Und es kann nicht auf langweilige Art schief gehen. Zerlegung hinschreiben, Auge gesehen werden nicht für p. Ich ziehe mich zurück auf ein primitives Polynom, q, was zu p assoziiert ist in kx, und dafür werde ich zeigen, dass es irreduzibel ist, und das zeigt dann automatisch die Irreduzibilität von p mit. Wie komme ich auf so ein Polynom? Naja, so wie immer, ich nehme Lemma 4,9, diesmal Teil a. Ich schreibe also p als q mal irgendwas aus dem Ring. Folgt aus der Irreduzibilität von Q dann auch die Irreduzibilität von P. Wir zeigen, dass Q irreduzibel ist. Das reicht wegen der Assoziiertheit. Und jetzt zeige ich aber erstmal, dass Q die Voraussetzung des Satzes erfüllt, denn das werden wir dann gleich benutzen für die Irreduzibilität. Dafür brauche ich Koeffizienten, oder? Für P haben wir schon welche, die heißen C. Die Koeffizienten für Q nenne ich B. Ja, B0 bis Bn. Nein, B0 bis Bn. Ach so, aus R natürlich. Denn das Polynom Q kommt ja aus Rx, dann steht es. Das sollen die Koeffizienten von Q sein. Und weil es gleich wichtig wird, schreibe ich jetzt nochmal hin, wie die Koeffizienten von p und q zusammenhängen. Die Koeffizienten von p kriege ich ja, indem ich die Koeffizienten von q alle mit diesem a multipliziere. Das heißt, c0 ist das gleiche wie a mal b0 und so weiter. Cn ist das gleiche wie a mal bn. Das sieht jetzt aus wie so ein Baby-Zwischenschritt, aber der ist wichtig. Denn wir argumentieren ja gleich die ganze Zeit mit so Teilbarkeit. R teilt irgendwas und teilt irgendwas nicht und das Quadrat teilt irgendwas nicht, bla bla bla. Und das möchte ich jetzt auf die Bs beziehen. Also gucken wir uns ganz in Ruhe einmal an, was wir jetzt über R wissen und über Teilbarkeit. Kann es sein, dass R ein Teiler von A ist? Fangen wir damit an. Kann es sein, dass R ein Teiler von A ist? Na, wenn das so wäre, dann würde R ja all diese Koeffizienten teilen, da steckt ja überall das A drin. Aber die Voraussetzung sagt, R ist kein Teiler von Cn. Also nicht davon, also auch nicht von A und nicht von B. Das haben wir jetzt gelernt, das schreibe ich deswegen auf. Wir sehen, R teilt nicht A und das mit dem A wird gleich noch wichtig, das mit Bn ist gut, weil ich ja zeigen möchte, dass die Koeffizienten von Q dasselbe Zeug für R erfüllen wie die Koeffizienten von P. Und das ist ein guter Anfang. R teilt nicht Bn. Was ist mit den anderen Bs? Naja, in der Voraussetzung steht, dass R die Koeffizienten C0 bis Cn-1 teilt. Aber es teilt nicht diese A-Bestandteile, es ist sogar Teil davon dazu, denn R ist ja irreduzibel. Prim und irreduzibel ist dasselbe in faktoriellen Ringen. Das benutze ich ja. Das heißt, R kann diese ganzen anderen Cs nur dann teilen, wenn es B0 bis Bn-1 teilt. Nach der Voraussetzung folgt dann, R teilt B0 bis hin zu Bn-1. Jetzt sind wir fast bei der Voraussetzung aus dem Satz, aber es fehlt noch eine Kleinigkeit. Was ist mit B0 und R Quadrat? Könnte es sein, dass R Quadrat stammen. Alles, was B0 teilt, teilt auch dieses Produkt, also C0, also gibt es nicht. R Quadrat teilt nicht B0. Also erfüllt unser Q tatsächlich die Voraussetzungen, die da stehen. Wunderbar. Und jetzt komme ich zurück dahin, ich zeige jetzt, dass Q irreduzibel ist, indem ich eine Zerlegung von Q hinschreibe, also eine Faktorisierung in zwei Polynome und dann tüdeln wir los. Und der Widerspruch kommt so ähnlich zustande, wie wir das schon mal gesehen haben, aber es war letztes Jahr. Deswegen erkläre ich die ganzen Schritte nochmal. Seien jetzt S und T, ich hoffe, die Buchstaben sind richtig. Ja, A aus R. Ich brauche die Koeffizienten von S und T. Ich brauche die zwar nicht oft und nicht lange, aber ich brauche sie für ein Argument und deswegen schreibe ich da jetzt was hin und ich mache es aber so ein bisschen kurz. S soll sein die Summe von 0 bis, Moment, Buchstaben, M. Die Koeffizienten heißen klein s, das ist hoffentlich intuitiv. Si mal x hoch i. Und bei T laufe ich von 0 bis mit einem j und die Koeffizienten heißen klein t, also tj mal x hoch j. Und die kleinen s und die kleinen t's kommen aus R. Und wir können jetzt, und das ist das, was ich meinte, was wir letztes Jahr schon gemacht haben, wir können jetzt die Koeffizienten von q zusammenpuzzeln aus den Koeffizienten von s und t, indem wir nämlich mal diese Summen bilden über die Produkte. Erinnern Sie sich noch? Wir fangen mal an zur Übung mit dem absolut, also mit B0. Wie kriege ich B0 gepuzzelt aus S und T? Ich kriege B0 gepuzzelt, indem ich die absolut wieder von S und T multipliziere. Das heißt, es ist klein S0 mal klein T0. Und das ist durch R teilbar. R teilt B0, also dieses Produkt, S0 mal T0. R ist prim, teilt ein Produkt, teilt also einen der Faktoren. Und jetzt ist die Frage, kann es beide teilen? Könnte es sein, dass R in S0 und in T0 als Faktor drinsteckt? Da wird sehr entschieden der Kopf geschüttelt. Warum nicht?
Weil es gegen die Definition eines Primelements geht.
Nee, man darf beide teilen. 2 teilt 4. 2 mal 2 und es teilt beide. Das geht. Aber hier gibt es einen anderen Grund, warum das nicht geht. Ja?
Dann könnte man das ja wieder aufspalten und dann hätte man da R Quadrat stehen.
Richtig.
Das R Quadrat, was er gerade nicht teilt.
Richtig, genau. Wenn R hier in beiden als Faktor drinstecken würde, dann würde insgesamt R Quadrat drinstecken. Aber hier steht irgendwo, R Quadrat teilt nicht B0. Also, wunderbar. Das heißt, wir können uns jetzt aussuchen, ob R S0 oder T0 teilt, aber es teilt nicht beide. Das heißt, R teilt entweder, und diesmal ist es wirklich ein Entweder, S0 oder T0. Nicht beide. Dass es eins von beiden teilt, liegt an der Primeigenschaft. Und dass es nicht beide teilt, liegt daran, dass R Quadrat B0 nicht teilt. Und ab jetzt soll R ein Teiler von S0 sein. Wenn ich mir jetzt die Koeffizienten S0, S1 und so weiter so aufgeschrieben vorstelle, dann weiß ich, dass der erste, der da steht, S0, durch R teilbar ist. Aber die sind nicht alle durch R teilbar, denn wenn die alle durch R teilbar wären, dann würde das ja hier, könnte ich das R quasi so ausklammern, dann würde das also hier in dem Q so drinstecken. Q ist aber primitiv. Deswegen finde ich einen Index, ab dem die Leute nicht mehr, oder ab dem die jedenfalls nicht mehr alle, durch R teilbar sind. Und das ist jetzt der Trick, den Sie aus dem letzten Jahr vielleicht noch kennen. Ich schnappe mir jetzt ein J, das möglichst klein ist. wir dazugehörige Koeffizient S, J nicht durch R teilbar ist. Das heißt, die davor sind durch R teilbar. Das heißt, J kann nicht 0 sein, es muss irgendwie größer sein. Aber wo das dann sonst liegt, wissen wir nicht. Oder wissen wir das vielleicht doch? Wir können uns ja mal so einen Koeffizienten hinschreiben. Ich gucke mir jetzt BJ an. Und diese Koeffizienten im Produkt entstehen ja immer so, hier steht's, dass ich die Koeffizienten so zusammenpuzzle und immer Produkte bilde, dass die Indizes sich aufsummieren zu dem, was hier steht. Und dann bilde ich die Summe über all sie. Das heißt, ich habe sowas wie S0 mal TJ, dann habe ich S1 mal TJ minus 1, bla bla bla. Ich weiß nicht, wie groß J ist, deswegen schreibe ich da jetzt nicht so viel hin. Aber am Ende habe ich es umgekehrt, SJ mal T0. Und jetzt gucken wir wieder auf Teilerei. Falls R ein Teiler auf der linken Seite ist, also von BJ, R teilt ja sehr viele von diesen Bs, deswegen ist es nicht unwahrscheinlich, dass das passiert. Falls R ein Teiler von BJ ist, dann, was passiert dann? Okay, gucken wir. Es teilt die linke Seite, also teilt es die rechte Seite. Auf der rechten Seite teilt es diesen ersten Faktor, denn hier steht ja R teilt S0. Es teilt alle anderen Summanden auch, bis auf den letzten, denn dieses J ist ja der kleinste Index, bei dem das SJ nicht mehr durch R teilbar ist und die davor schon. Also sind hier alle Summanden bis auf einen durch R teilbar und es geht. In dem Moment, wo R die linke Seite teilt, muss es hier alle Summanden teilen. Widerspruch. SJ mal T0 und beide Faktoren, die hier stehen, sind nicht durch R teilbar, deswegen war hier auch dieses Entweder-Oder so wichtig. SJ ist nicht durch R teilbar, weil wir J so gewählt haben und T0 ist nicht durch R teilbar, weil wir dieses Entweder-Oder haben. Aber R ist ja Pi. Das heißt, wenn es das hier teilen würde, müsste es einen der Faktoren teilen, kann es aber nicht, also kann es auch die linke Seite nicht teilen, dieses BJ. Aber R teilt ja alle Bs bis auf das letzte, Bn. Also muss J gleich n sein. Und jetzt sind wir gleich fertig. Das geht nur, wenn J n ist. Also, jetzt müssen wir einmal gucken, J gleich n. Dieses J kommt aus der Menge 0 bis n, das heißt n ist kleiner gleich n. Andererseits sagt uns aber die Graphformel, dass der Graph von Q, also m, dasselbe ist wie der Graph von S plus der Graph von T, also m plus k. Das heißt, n ist kleiner gleich m und gleichzeitig stimmt diese Gleichung, wo ja m kleiner gleich n sein muss, also sind die gleich. Und wenn n und m gleich sind, dann heißt es ja, S und Q haben den gleichen Grad und das heißt, dass T ein konstantes Polynom sein muss. Das ist die Gradformel. Hier habe ich jetzt in Kx argumentiert.
Ich überlege gerade, warum ich da oben Rx geschrieben habe.
Denn ich wollte ja zeigen, dass Q in Kx irreduzibel ist, nicht in Rx. Insofern kann ich S und T ja auch aus Kx hernehmen. Ich schau mal, ob ich hier irgendwas übersehen habe. Nee, genau. Ich kann aus Kx kommen. Aber es mit dem Teilen ist dann komisch. Augenblick, ich muss kurz nachdenken. möchte hier Rx lassen. Q ist primitiv, das heißt Irreduzibilität in Kx oder Rx bedeutet dasselbe. Das heißt, im Moment ist hier noch alles richtig. Diese ganze Argumentation mit dem Teilen machen kann. Und ich habe jetzt herausgefunden, dass wenn ich so eine Zerlegung habe, dass dann eins der Polynome den gleichen Grad hat wie Q und das andere ist konstant. Hat also Grad 0. Aber das Q war doch primitiv. Das steht irgendwo. Da. Q ist ein primitives Polynom. Da kann ich schlecht was Konstantes rausziehen als Vorfaktor. Es sei denn, das ist eine Einheit. Das heißt, unser T ist jetzt nicht nur ein konstantes Polynom, es ist in R eine Einheit. Da Q primitiv ist T eine Einheit in R. Das heißt, die einzigen Teiler von Q in Rx sind Einheiten und dazu assoziierte. Das heißt, Q ist jetzt erstmal in Rx irreduzibel. Das haben wir jetzt gezeigt. Und jetzt kommt das Argument von vorhin, weswegen ich auch dachte, dass egal ist, woher ich S und T nehme. Denn Q ist primitiv und es ist in Rx irreduzibel. Und Lemma 410 sagt dann ist Q auch in Kx irreduzibel. Und das war das, wo wir ursprünglich mal hin wollten. Wir sind den Umweg über Rx nur deshalb gegangen, weil wir da mit der Primitivität und mit den Teilern von den Koeffizienten so gut argumentieren konnten. Das ist wieder die Zeit. Und jetzt schaue ich noch einmal ganz kurz auf alles drauf, um zu sehen, ob ich irgendwo was übersehen habe. Und vielleicht gucken Sie einmal mit. Und ansonsten atmen Sie und überlegen Sie, ob Sie Fragen haben, so wie immer. Ich schaue mal kurz drauf. Wir haben angefangen mit P. Nicht 0, keine Einheit, bla bla bla. Dann haben wir was dazu assoziiertes in Kx und es reicht zu zeigen, dass das irreduzibel ist. Das Polynom kam aber aus Rx und ist da primitiv, deswegen können wir auch Irreduzibilität in Rx zeigen. Und das machen wir hier. Das mit den Koeffizienten habe ich mir vorher überlegt, weil wir das später brauchen. Aber in Wirklichkeit geht es dann hier los. Ich schreibe Q als Produkt von S und T aus Rx und zeige, dass S und T Einheiten oder zu Q assoziiert sind in Rx. Und das mache ich mit dem Argument, das wir hier besprochen haben, mit den Koeffizienten, bla bla bla. Und dann kommt am Ende raus, Q ist irreduzibel in Rx und wegen der Primitivität dann auch in Kx. Und am Anfang haben wir uns überlegt, dass das reicht. Das heißt, so passen die Teile des Beweises zusammen. Das ist irgendwie so dreimal um die Ecke argumentiert. Aber ich hoffe, dass deutlich geworden ist, warum am Ende sich das Argument schließt und warum wir wirklich bewiesen haben, was da steht. Ja.
Können Sie nochmal erklären, warum aus R-Teil B hier folgt, dass das die ganze Einheit machen muss?
Dieses J ist so gewählt, dass es möglichst klein ist, mit der Eigenschaft, dass R dieses SJ nicht teilt. Das heißt, die Leute davor sind alle durch R teilbar. Und hier in dieser Summe, da kommen die alle vor. S0, S1 und so weiter bis zu dem direkt davor, SJ-1, die sind jetzt alle durch R teilbar. Das heißt, bis auf diesen letzten Summanden sind alle Leute, die hier stehen, durch R teilbar. Wenn dann die linke Seite auch durch R teilbar ist, dann muss dieser letzte Summand auch teilbar sein, weil das ja die Differenz von den anderen Leuten ist. Ne? Linke Seite minus dieses Zeug bis hier ist dann auch durch R teilbar, also auch das. Aber das ist es nicht, denn wenn das durch R teilbar wäre, dann müsste ja SJ durch R teilbar sein oder T0, denn R ist prim, aber beide sind es nicht. Das war das andere.
Also haben wir uns einfach das BJ so gesehen, dass es das bisschen so darstellen kann.
Genau, wir haben einfach diese komische Koeffizienteneigenschaft ausgenutzt, um so ein J zu finden, damit wir diesen Trick machen können. Und manche erinnern sich vielleicht, dass wir genau denselben Trick im Dezember auch schon mal für ein anderes Resultat verwendet haben. Ja.
Und wie sind wir jetzt nochmal darauf gekommen, dass er diese ganze ganzen S0 mal TJ bis auf den letzten Teil.
Naja, S0 ist durch R teilbar, S1 auch, denn 1 ist ja kleiner als J, sonst würde es da nicht so stehen. S2 und so weiter, alles was vor J kommt, ist durch R teilbar, weil wir doch J möglichst klein gewählt haben. Das war doch der Witz, wir haben gesagt, S0 ist durch R teilbar und jetzt gucken wir, S1, S2 und so weiter, wie lange bin ich durch R teilbar und wann kommt zum ersten Mal eine Stelle, wo ich es nicht bin. Und wir wissen, es muss nur eine Stelle geben und diese erste Stelle nennen wir J und deswegen funktioniert dieser Trick. Besser? Was nach für Fragen? Dann wenden wir es jetzt doch direkt nochmal an. Wir haben ja schon ein kleines Beispiel gesehen. Jetzt kommt noch eins. Und das kommt so ein bisschen um die Ecke, denn das Polynom, das wir uns anschauen, hier in Beispiel 5.3, das ist ein Polynom aus Qx, was auch wirklich so aussieht wie ein rationales Polynom. Da stehen richtige Brüche. So, und ich möchte gerne wissen, ob das Polynom in Qx irreduzibel ist. Und viel Spaß, ich meine, das Ding hat gerade 6. Da haben wir keine Lust, irgendwie Faktorisierung hinzuschreiben und irgendwas auszurechnen, oder? Nee, also ich nicht. Sie vielleicht, ich nicht. Was machen wir? Na, wir gucken uns die Nenner an und wir sehen, dass wenn wir das Polynom mit 25 multiplizieren, dass dann ein Polynom aus zx rauskommt. Dann schreiben wir das hin und sehen, oh, da sind ja ganz viele Vielfache von 5. 5 ist eine Primzahl, das schreit quasi Eisenstein. Also gucken wir. Primzahl 5. Alle Koeffizienten bis auf den Leitkoeffizienten sind durch 5 teilbar in Z. 25 teilt nicht das Absolutglied. Also können wir hier wirklich mit Eisenstein argumentieren, mit der Primzahl 5. Und jetzt kriegen wir raus, dass das Polynom, was da steht, 25 mal P, in Qx irreduzibel ist. Und weil 25 mal P und P assoziiert sind in Qx, sind dann beide Polynome irreduzibel. Also Vorsicht! Man kann jetzt nicht alles automatisch wieder auf zx übertragen, wenn man da so mit Vielfachen argumentiert, aber im Körper geht das und sobald man ein primitives Polynom hat, hat man wieder in zx und qx die gleiche Aussage. Das heißt, es erfordert einfach nur ein bisschen Übung, hin und her zu gehen zwischen diesen verschiedenen Polynomringen und dann mit den verschiedenen Kriterien so zu spielen. Das können wir morgen in der Fragestunde ganz ausführlich üben. Und natürlich gibt es auch Übungsaufgaben dazu, sicher. Hat es ein bisschen geholfen, das kleine Beispiel von vorhin und dieses, um zu sehen, ne? Eigentlich will ich Ihnen ja nur sagen, das ist ganz toll und bitte üben Sie das, denn dann können Sie in der Prüfung damit glänzen, dass Sie in Sekundenbruchteilen sehen, ob irgendwas irreduzibel ist. Damit kann man mich auch beeindrucken. Ja. Erlaubt es alles, die Frage ist immer, ob irgendwelche Aussagen sich verändern. Mein Impuls wäre, wenn ich irgendwas in Qx sehe, mit so Brüchen, mit dem Hauptnenner durchzumultiplizieren, um zu gucken, ob ich dann, wenn ich in Z unterwegs bin, irgendwas sehe. Gut, aber das muss man nicht so machen. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Wir sehen ja in dem Beispiel auch noch in einem zweiten Teil, dass man noch anders nach Irreduzibilität gucken kann, indem man nämlich von Z übergeht in einen Factoring von Z. Das arbeite ich jetzt hier nicht aus, sondern wenn Sie das interessant finden, dann rechnen Sie mal selber los und dann stellen Sie mir dazu gerne Fragen, morgen oder irgendwann im Workshop oder so. Nach diesen komplizierteren Kriterien frage ich nämlich in der Prüfung normalerweise nicht. Das mache ich höchstens, wenn jemand von sich aus mit diesem Thema kommt und damit einsteigen will und so, dann können wir das gerne machen. Aber ansonsten, beim Thema Irreduzibilität, da geht es mir um das, was in Kapitel 4 los war und jetzt Kapitel 5, der Anfang, vor allem Eisenstein, denn das sind die Sachen, die man wirklich gut und schnell und praktisch anwenden kann. Was wir hier in Teil B sehen, ist auch total interessant, aber geht dann schon eher Richtung Computeralgebra und wie dort in so Computeralgebra-Programmen Irreduzibilitätstests gemacht werden. Das ist also nur so ein bisschen, ja, nice to know. Ja.
Können Sie noch kurz auf das Beispiel A gehen? Mhm. Jetzt haben wir ja, also R Quadrat wäre 25, mhm. Aber in teilt das doch 5 oder nicht?
Na, jetzt argumentieren wir ein Z.
Ah, okay.
Die Teilbarkeitsargumente, deswegen habe ich auch vorhin mich selber wieder eingesammelt, als ich da was korrigieren wollte. In dem Moment, wo wir in dem Körper argumentieren, ist Teilbarkeit plötzlich uninteressant. Denn solange die Null nicht da irgendwie mit zwischendurch rumläuft, teilt ja alles alles.
Ja, das heißt in Qx ist argumentiert, R Quadrat teilt nicht C0, egal.
Wir wenden in Qx den Satz ja gar nicht an. Wir wenden den Satz und die Voraussetzung auf die Koeffizienten in Zx an. Mhm. Also wenn Sie nochmal in den Satz reingucken, machen wir das, wir haben ja Zeit. Hier Eisenstein, da haben wir den Ring R. Aus Rx kommt unser Polynom. Das heißt, das ist das Polynom, mit dem wir argumentieren, mit den Koeffizienten dort und mit Teilbarkeit dort im Ring. Deswegen steht es da auch nochmal so ausgext, ne? R kommt aus R und ist dort prim. Und da steht, R teilt irgendwelche Sachen in R. Steht da extra, damit man, ne, also ihre Intuition ist gut, man muss da wirklich mal aufpassen, was ist in R und was ist im Quotientenkörper. Und hoffentlich steht alles deutlich genug da. Mein Gefühl wäre, wenn Sie es ein paar Mal selber gemacht haben, denken Sie darüber nicht mehr nach, sondern wissen immer, wo Sie sind. Das ist häufig Erfahrungssache. So, einmal schütteln, einmal atmen, das war Kapitel 5. Das ist ganz kurz. Man könnte da noch mehr machen. Und wenn diese Vorlesung nicht sowieso schon so voll mit Stoff wäre, dann wäre das auch der Moment, wo ich echt Lust hätte, nochmal eine Abzweigung zu machen. Aber wir machen das nicht. Wir fangen an, über Zahlentheorie zu reden. Und da wir noch Zeit haben, luschern wir jetzt nicht nur, was da so kommt, sondern wir beweisen auch noch was. Beziehungsweise Sie beweisen was, denn ich wette, dass viele von Ihnen schon Argumente gesehen haben, warum es unendlich viele Primzahlen gibt, oder? Nein, haben Sie mir das bisher einfach geglaubt? Wirklich? Aber Sie sollen mir doch nicht alles glauben. Okay, wer hat schon mal so ein Argument gesehen? Warum gibt es unendlich viele Primzahlen? Eine Hand, eine halbe. Ich höre mir jetzt alle Ihre Argumente an. Drei ganz zaghafte Meldungen. Okay, vier. Oh, super. Gut. Reden wir darüber. Warum gibt es unendlich viele Primzahlen? Fangen Sie an.
Das sechste Kapitel runter.
Das habe ich nicht verstanden. Ich habe schon im Stud-IP, aber erst heute Morgen. Ich habe vergessen, dass wir jetzt wahrscheinlich so schnell sind und deswegen da schon. Aber es ist schon da. Das heißt, es steht da, Sie können es glauben, aber mir ging es ja um ein Argument.
Ja, also das Argument, was ich kenne jetzt,
ja?
Sehe,
ja?
Ist, dass Z ist ja erstmal ein faktorierter Ring.
Ja?
Also gibt es zu jedem, ja, also gibt es zu jeder natürlichen Zahl, die man jetzt nehmen kann, eigentlich eine eindeutig bestimmte Zerlegung, weil man ja insgesamt fordern würde, dass
ja. Das, aber warum geht das nicht mit endlich vielen Primzahlen? Ich kann die ja dann in unendlich vielen Möglichkeiten kombinieren. Dafür brauche ich nicht unendlich viele.
Ja, aber erstmal geht es darum, dass man jedes Element so zerlegen kann.
Mhm.
Und wenn man dann zu jener Zahl 1 addiert,
ja,
hinzu, dann weiß man ja, dass jede Primzahl, welche man vorher
ja,
als Teiler hatte,
ja,
nicht mehr in die neue Zahl reinpassen.
Einverstanden. Okay, ja.
Genau.
Ja, ja.
Und so kann man immer weiter nach, ja, und so kann man sich immer größere Elemente aus N greifen und dann durch Addition mit 1 auf weitere Primzahlen kommen.
Okay, ich verstehe die Intuition. Das wäre mir jetzt für einen Beweis noch ein bisschen zu ungeordnet, aber ich verstehe auf jeden Fall die Idee und ich kann auch sehen, warum die funktioniert. Wer sieht das noch, warum das funktioniert? Oh, dann müssen wir das gleich mal ordentlich aufschreiben. Gut, ein paar Leute, aber es war sehr zaghaft. Wer hat eine andere Idee? Es haben sich ja noch mehr Leute gemeldet. Wer hat eine andere Idee, die nicht so funktioniert, sondern anders? Niemand, ja, dann müssen wir die nehmen. Okay, Beweisansatz ist 1. Ich muss ein bisschen wischen. Aber ich finde die schön und die funktioniert.
Wir müssen nur noch ein bisschen ordentlicher machen, also ein bisschen systematischer rangehen.
Ich weiß nicht, wie viel Tafelplatz ich heute noch brauche. Machen wir erstmal nur das. Also Beweis von Satz 1.
Also wir können quasi Ihrer Idee folgen und sagen, dass wir immer von der festen Zahl ausgehend plus 1 rechnen und dann irgendwie argumentieren, dass dann keine der vorher vorgekommenen Primzahlen jetzt ein Teiler davon sein kann. Das heißt, wir kommen immer neue dazu. So kann man das machen. Oder, ich glaube, so wird es kürzer. wir fangen damit an, dass wir so tun, als gäbe es nur endlich viele. Und dann bauen wir das Produkt plus 1 und machen dann ihr Argument. Das ist, glaube ich, kürzer. Aber es ist genau die gleiche Idee. Andere Sache. Es gäbe nur endlich viele Primzahlen. Dann kann ich die hinschreiben, kann die irgendwie durchnummerieren, die 1 bis die n, dann 2, 3, 5, 7 und irgendwann ist halt Schluss, keine Ahnung, bei 47 oder so. Tun wir so, als sei das so. Das ist dann nicht weiter. Jetzt bilden wir das Produkt von den ganzen Leuten. Jetzt kommen also die Ideen, die sie jetzt hatten. Das nennt jetzt m. Das ist eine natürliche Zahl, bei der man die Primfaktorzerlegung ja schon sehen kann. Die steht da. M plus 1 ist jetzt durch diese ganzen Primzahlen nicht teilbar. Dann ist das durch die 1 bis zu nicht. Und gleichzeitig kennen wir ja eine Primzahl, zum Beispiel die 2. Das heißt, diese Zahl, dieses m hier ist groß, mindestens 2. Das heißt, m plus 1 ist auch mindestens so groß. Es ist also eine Zahl, die eine Primfaktorzerlegung hat, ein Z, bei der auch wirklich Primzahlen vorkommen. Das ist keine 1. Die Zahl m ist nicht 1 oder minus 1. In der Primfaktorzerlegung Zerlegung von M plus 1 muss daher eine Primzahl vorkommen. Vielen Dank für Ihre Idee. Bisschen anders formuliert als Widerspruchsbeweis, ist vielleicht ein bisschen klarer, aber genauso machen. Man benutzt das Set von faktoreller Minus.
Ja, schön, dann wissen wir jetzt, dass es unendlich viele Primzahlen gibt. Jedenfalls, wenn man voraussetzt, dass es die natürlichen Zahlen so gibt und mit diesen Eigenschaften und so, das ist ja auch noch voraussetzungsvoll. Die natürlichen Zahlen, ich weiß nicht, ob Ihnen die schon auf der Straße begegnet sind, mir nicht. Dass es die gibt, ist ja auch eine Konstruktion. Dafür muss man glauben, dass es unendliche Mengen gibt. Und das muss man ja nicht glauben, wenn man nicht möchte. Nur so der Vollständigkeit halber. Wir haben immer noch Zeit. Es gibt nicht nur unendlich viele Primzahlen, es gibt zwischen den Primzahlen auch beliebig große Lücken. Wenn Sie das interessant finden, da gibt es natürlich haufenweise Bücher und alles Mögliche zu und YouTube, wahrscheinlich ganze YouTube-Kanäle, die sich nur damit beschäftigen. Primzahlen und wie sie verteilt sind und wie man sie findet und testet und bla bla bla. Das ist alles wahnsinnig interessant. Wir können das hier in der Vorlesung nur andeuten. Es gibt ab und zu so Stellen, an denen ich sage, das hat was mit Primzahltests zu tun. Und wenn Sie dann da mehr drüber wissen wollen, dann empfehle ich Ihnen meine Zahlentheorie-Vorlesung, die ich regelmäßig halte und die großen Spaß macht. Da vertiefen wir das dann. Okay, wir können also so Lücken konstruieren. Wenn Sie sehen wollen, wie, können wir darüber reden. Und dann gibt es so verschiedene Versionen des Bertrandschen Postulats. Also irgendwas mit, in irgendwelchen Zahlbereichen findet man immer mindestens eine Primzahl oder so und so viele. Das habe ich in dieser Bemerkung zusammengefasst. Und wenn Sie Lust haben, selber irgendwas rauszufinden, Teil C ist nach meinem Wissen immer noch offen. Wenn wir also eine natürliche Zahl hernehmen und ihr Quadrat bilden und das Quadrat von der nächsten, dann ist noch nicht geklärt, ob es dann dazwischen immer eine Primzahl gibt. Als nächstes, da luschern wir jetzt und nächste Woche steigen wir da richtig ein, als nächstes möchte ich über das Konzept von Kongruenz sprechen. Ich vermute, dass Sie das in Ihrem Alltag benutzen, wenn Sie die Uhr lesen. 13 Uhr ist 1 Uhr nachmittags. Da rechnen Sie Modulo 12. Ich vermute, dass Sie das alle irgendwie machen, intuitiv. Und man lernt das als Kind. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie ich es gelernt habe. Ich weiß nicht, ob Sie das noch wissen. Aber das ist eine Form der Kongruenzrechnung, die wir alle intuitiv irgendwie machen. Und auch egal, mit welcher Art der Uhr wir arbeiten, denke ich. Wenn nicht, dann zeigen Sie mir ein Gegenbeispiel. Und das wollen wir hier in dieser Vorlesung verallgemeinern. Und zwar nicht nur für noch mehr ganze Zahlen außer 12, sondern auch für noch allgemeinere Ringe. Oder jedenfalls kann man das für noch allgemeinere Ringe machen. In dem Moment, wo Sie einen faktoriellen Ring haben, können Sie das Konzept von Kongruenzrechnung da einführen. In dieser Vorlesung machen wir so gut wie alles im Set. Das heißt also, dass wir, wenn wir eine feste ganze Zahl hernehmen, die nicht 0 ist, in Zukunft darüber sprechen wollen und auch Notationen dafür haben, dass zwei ganze Zahlen bezogen auf dieses R zueinander kongruent sind. Also 13 und 1 sind kongruent modulo 12. 23 und 11 auch und so weiter. So, das ist das, was wir auf der Uhr sehen, aber das können wir verallgemeinern. Und wie Sie sehen werden, wie wir gemeinsam sehen werden, bildet es eine Äquivalenzrelation und dann teilen wir also die ganzen Zahlen in so Schubladen auf, je nachdem, wozu die kongruent sind. Das ist so, als würden wir mit Rest durch dieses R teilen und dann halt die verschiedenen Restklassen bilden. Das ist einfach nur eine neue Sprache für etwas, was ist so ähnlich schon kennen. Und dann werden wir uns überlegen, wie kann man damit rechnen, womit verträgt sich diese Kongruenz und warum möchte man da eine Theorie entwickeln. Ist ja vielleicht erstmal nicht klar, warum sollte man das, was man beim Urlesen macht, irgendwie verallgemeinern. Stichwort diophantische Gleichungen, Lösbarkeitsaussagen oder Teilbarkeitsregeln in der Schule, Teilbarkeit durch 3, durch 9, durch 11, solche Späße. Da kommen also Anwendungen, die Sie hoffentlich interessant finden und nächste Woche legen wir damit los. Jetzt wäre noch die Gelegenheit für Fragen. Wir haben tatsächlich noch Zeit, kaum zu glauben. Ich sehe keine. Okay, sammeln Sie alles für morgen Nachmittag. Wir sehen uns dann in der Fragestunde und hier geht es nächste Woche weiter. Wenn Sie luschern wollen, dann gerne schon so Richtung Mitte und Ende Kapitel 6, denn wir gehen jetzt zügig voran. Bis dann.